Ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Matthäus 10 und fahren weiter ab Vers 14. Des Zusammenhangs wegen wäre ich froh, jemand würde uns vorlesen, nochmals ab Vers 5 und dann zunächst einmal bis Vers 25 und dann werden wir einer weiteren Lesung vorangehen bis Richtung Ende des Kapitels.
Matthäus 10, ab Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold noch Silber noch Kupfer in eure Gürtel, keine Tasche für den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch Stäbe, denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. In welche Stadt aber oder in welches Dorf irgend ihr eintretet, forscht nach, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wer irgend euch nicht aufnimmt, noch eure Worte hört, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt, und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen, so seid nun klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synedrien überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. Aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Der Bruder aber wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind, und die Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ein Jünger steht nicht über dem Lehrer und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus hier die 12 Apostel aussendet, und zwar speziell für Israel. Ich wiederhole nochmals in Vers 5 diese klare Anweisung: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Der Herr hat den Aposteln ganz klar einen Auftrag für Israel gegeben und nicht für die anderen Völker. Und da haben wir letztes Mal auch gesehen, wie wichtig es ist, dass man die Bibel heilsgeschichtlich liest. Das heißt, dass man die heilsgeschichtlichen Unterschiede gemäß den verschiedenen Zeiten unterscheidet. Und wenn man diese Unterscheidung nicht macht, dann kriegt man ein totales Chaos. Also hier ist der Auftrag nur für Israel, aber wir haben gesehen, erst nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus kam der Auftrag, die Völker im Allgemeinen zu erreichen. Ich wiederhole nochmals vom letzten Mal. Matthäus 28, der Auferstandene gibt in Vers 19 den Missionsauftrag. Darf ich bitten, kann das jemand lesen am Mikrofon?
So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen.
Danke. Also hier sehen wir ganz klar, der Herr hat den Jüngern den Auftrag gegeben, alle Völker der Welt zu erreichen. Aber erst ab diesem Zeitpunkt. Und wir sehen, ab dem Zeitpunkt von Matthäus 10 war das nicht der Auftrag. Und so gibt es durch die ganze Heilsgeschichte von Anfang an, von 1. Mose an, immer wieder unterschiedliche Zeiten mit unterschiedlichen Anweisungen. Und wenn man das nicht beachtet und eben diese verschiedenen Zeiten nicht unterscheidet, dann haben wir das Gefühl, die Bibel sei voller Widersprüche. Und dabei sind die Widersprüche da oben und nicht da drin. Weil man einfach nicht versteht, dass Gott solche Unterschiede macht. Wir finden zum Beispiel die Zeit des Gesetzes. Das war ab dem Auszug aus Ägypten und dem Bundesschluss am Sinai. Aber das Gesetz sollte gehen, bis der Messias kommt. Und darum steht in Römer 10, Vers 4, Christus, das ist griechisch für Messias, der Messias ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Also kann man nicht in der heutigen Zeit die Gläubigen einfach unter das Gesetz vom Sinai stellen. Dann hat man die Zeiten durcheinander gebracht und nicht unterschieden, dass die Zeit des Gesetzes war vom Auszug aus Ägypten bis zum Tod des Messias. Und so ist es also ganz wichtig, grundsätzlich wichtig, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen. Und dann geht plötzlich alles auf. Es wird farbig, klar, kriegt Struktur. Und auch hier, dieser Auftrag war also für eine begrenzte Zeit auf Israel bezogen. Und das bedeutet, der Messias war in erster Linie gesandt für das Volk Israel, aber das war schon im Alten Testament vorausgesagt, dass es dann eine Ausweitung geben wird für die Völker. Wir können dazu aufschlagen Jesaja 49. Darf ich bitten, dass jemand liest, Gott spricht zum Messias in Vers 5 und dann weiter bis Vers 6.
Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden, aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde.
Danke. Also ab Vers 1 hört man die Stimme des Messias. Das ist eines dieser fünf Gottesknecht-Gedichte, die von dem Messias sprechen in Jesaja. Und da wird klar gesagt, dass der Auftrag war, Jakob zu ihm zurückzubringen. Also der Messias sollte kommen und er sollte das Volk Israel in seinen gottfernen Zustand, und dieser gottferne Zustand wird eben in den Evangelien deutlich beschrieben. Wir denken an diese tote Religiosität der Pharisäer, dieser Liberalismus der Sadduzäer, und dieses verräterische Verhalten der Herodianer und so weiter. Der geistliche Zustand war ganz miserabel. Aber der Messias sollte kommen und Israel, Jakob, zu Gott zurückzubringen. Aber die Masse Israels ließ sich nicht rufen. Und darum, in diesem gleichen Text, lesen wir von dieser großen Enttäuschung des Messias. Wir haben nämlich Vers 4 nicht dazu gelesen. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Hier hört man die Stimme des Messias, der enttäuscht ist. Ich habe mich so eingesetzt für Israel und es hat gar nichts gebracht. Die große Masse ließ sich gar nicht rufen. Und wir haben also dann gesehen, Vers 5, der Auftrag war, Jakob zu ihm zurückzubringen. Und dann steht aber noch, und Israel ist nicht gesammelt worden. Wir sehen ja, dass in der Zeit vor 2000 Jahren gab es bereits eine recht große Diaspora. Das heißt, Juden, die im Ausland lebten. Nicht? War eine große Hauptmasse war im Land Israel. Man könnte schätzen, vielleicht 3 Millionen. Aber viele lebten in Nordafrika und auch in den europäischen Großstädten rund um das Mittelmeerbecken. Darum in der Apostelgeschichte findet man so viele Juden, eben im Ausland, die der Apostel Paulus besucht. Sobald er in eine Großstadt kommt, sucht er die Synagoge, dann geht er in die nächste Großstadt, sucht wieder die Synagoge. Das war der Auftrag gehabt, die Juden im Land Israel zurückkehren zu rufen, zu sammeln und auch die Diaspora im Ausland zu beenden und sie zurückzuführen ins Land. Auch das ist nicht geschehen. Und darum hören wir hier die enttäuschte Stimme. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn. Und der Herr hat seinen Dienst treu getan. Das war nicht an ihm. Sie wollten nicht. Aber dann kommt die große Ermunterung in Vers 6. Ich wiederhole, was wir gelesen haben. Gott, und zwar Gott Vater, sagt, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Damit war klar, nach dieser Zeit, wo eben Gottes Plan, Israel soll gesammelt werden, zu ihm zurückgeführt zu werden, sich nicht erfüllen würde, würde dafür umso mehr das Licht des Erlösers die ganze Welt erreichen. Und zwar bis an das Ende der Erde. Und das ist der Grund, warum in den vergangenen 2000 Jahren das Evangelium alle 5 Kontinente erreicht hat und Millionen von Nichtjuden haben den Messias erkennen dürfen. Aber eben dieser Auftrag, um dann die Nationen bis ans Ende der Erde zu erreichen, nach Jesaja 49, 6, das sollte erst dieser Befehl sollte erst ausgeführt werden nach der Auferstehung des Herrn. Und da in Matthäus 10 sind wir jetzt noch in dieser Zeit, als Israel die Chance hatte, umzukehren und wo Israel auch die Chance gehabt hätte, dass es zu einem Ende der freiwilligen Diaspora gekommen wäre. Aber jetzt sehen wir in dieser wunderbaren Rede des Herrn Jesus in Matthäus 10, das ist jetzt eine weitere große Rede im Matthäusevangelium. Wir haben die Bergpredigt studiert, Matthäus 5 bis 7. Und jetzt kommt Matthäus 10. Wir werden dann die große Rede auch betrachten über die prophetischen Gleichnisse in Matthäus 13 und so weiter. Und natürlich werden wir uns schließlich auch mit dieser ganz bedeutenden prophetischen Rede Matthäus 24 und 25, die Endzeitrede auf dem Ölberg, beschäftigen. Aber bereits hier in Matthäus 10 werden nun verschiedene Dinge, die wir ausführlicher in der Ölbergrede über die Endzeit finden werden, schon hier eingebracht. Und zwar, wenn wir nämlich genau lesen, fällt uns auf, dass der Jesus bereits über die Nationen spricht. Und zwar Liest jemand Vers 18?
Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis.
Ah, da haben wir es. Das geht ja jetzt deutlich über diesen Auftrag in Vers 6 zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Darüber hinaus, da sollen Statthalter und Könige, ja, welche Könige? Israel hatte keinen König damals. Das sind heidnische Statthalter und Könige, die sollen erreicht werden. Und den Nationen zum Zeugnis. Bei dir, Roland, stand in der Übersetzung Heiden. Also das Wort Ethnos heißt Nation, Ethnoi-Nationen. Und Luther hat übersetzt mit Heiden. Man muss einfach wissen, was gemeint ist. Dann sind beide Übersetzungen korrekt. Also der Begriff Nationen im Neuen Testament bezeichnet ganz speziell die Nationen der Welt im Kontrast zum auserwählten Volk Israel. Und Luther hat das mit Heiden übersetzt. Woher kommt das Wort Heiden? Pagan. Ja, das tönt ganz anders. Pagan, was heißt Pagan?
Die im Hinterland wohnen.
Ja, genau. Also das lateinische Wort für Heide ist Paganus, Mehrzahl Pagani. Und wörtlich heißt das der, der im Hinterland wohnt. Und das kam so. Der Apostel Paulus hat ja in der Apostelgeschichte von Großstadt zu Großstadt reisend, hat er evangelisiert. Und er ging nicht ins Hinterland, zu den zerstreuten Bauernhöfen, sondern er hat die Ballungszentren evangelisiert, Gemeinden gegründet und die hatten dann den Auftrag, eben die Menschen auf der Heide zu erreichen. Und darum ist das Wort Heide ist im Prinzip einfach die Übersetzung von Lateinisch Paganus. Weil man hat eben in der Frühzeit der Christenheit die Menschen, die noch nichts vom Evangelium gehört haben, weil die im Hinterland waren. Das Christentum hat sich in den Großstädten zuerst etabliert. Die haben wir dann eben Pagani genannt. Und deutsch übertragen gab dann Heiden. Und so hat Luther eben diesen Ausdruck Heide gebraucht, eben für die Völker, die eigentlich mit der Bibel mindestens zunächst nichts zu tun hatten. Das sind die, die eben von der schriftlichen Offenbarung Gottes nichts wussten. Aber im Prinzip ist eben der Ausdruck Nationen im Deutschen ist neutraler und passt besser für jeden Fall, wo das Wort vorkommt. Aber jetzt wird uns also klar, der Herr Jesus geht in dieser ganzen Rede über diese Zeit hinaus, wo die Jünger bis zu seinem Tod und der Auferstehung nur zu Israel gehen sollten. Er geht schon darüber hinaus, also nach der Auferstehung, wo sie dann die Nationen erreichen sollten. Und er geht in dieser Rede noch weiter. Hat das jemand gemerkt? Zeitlich, wie weit er geht? Bis zur Wiederkunft, genau. In welchem Vers, bitte?
Vers 22. Heraushalt bis ans Ende.
Jawohl, also, darf ich bitten, liest jemand Vers 22? Und wo noch? Richtig, ich höre die Antwort da. Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, Vers 23, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Ja, darf ich bitten, Andreas?
Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen ist.
Danke. Also, da haben wir die Wiederkunft Christi. Das heißt, Matthäus 10 spannt den Bogen von der Zeit des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Während dieser Zeit gingen die Jünger in ganz Israel predigen und spannt den Bogen über die ganze Weltmissionszeit bis in die Endzeit, Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Das ist nicht die Entrückung, Das Kommen des Menschensohnes ist immer das Kommen zur Aufrichtung des Reiches. Ich meine, das ist immer eine Anspielung, wenn über das Kommen des Sohnes des Menschen gesprochen wird, eine Anspielung an Daniel 7, Vers 14, 13, 14, wo Daniel im Traum sieht, nach den Weltreichen dieser Welt kommt auf den Wolken des Himmels einer wie eines Menschensohn. Der kommt und ihm wird die Herrschaft über alle Nationen und Völker gegeben. Also das Kommen des Sohnes des Menschen, das ist das Kommen des Messias, um die Herrschaft über die ganze Welt zu übernehmen. Das heißt also, Matthäus 10 führt uns von der Zeit des ersten Kommens des Herrn Jesus bis zur Zeit seines zweiten Kommens in Herrlichkeit, um das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Und diese feinen Details, die helfen uns eben, diese Rede richtig zu verstehen und richtig einzuordnen. Jetzt gehen wir ein bisschen der Reihe nach. Vers 14. Da sagt der Herr den Jüngern, die er schickt, von Ort zu Ort, wie sie reagieren sollen, wenn ihre Botschaft in einer bestimmten Stadt nicht angenommen wird. Nämlich, sie sollen ihre Füße, den Staub von ihren Füßen schütteln. Wo finden wir ein Beispiel im Neuen Testament? Apostelgeschichte. Ah, sehr gut. Und zwar? 13. Da sind wir auf der ersten Missionsreise des Apostels Paulus. Also des Apostels für die Heiden, im Kontrast zu den 12, die für die 12 Stämme Israels speziell zuständig waren. Ja, bitte, Apostelgeschichte.
13,
Vers 50 und 51. Jawohl, kannst du gar nicht noch sagen, wo wir uns da befinden, geografisch?
Antiochien in Pisidien.
Antiochien in Pisidien ist heutige Türkei, genau. Also in der heutigen Türkei, wirklich unter den Nationen. Liest jemand am Mikrofon?
Also Apostelgeschichte 13 ab 50, ja?
Ja.
Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf. Und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes.
Also hier sehen wir, der Apostel Paulus geht zu den Juden in der damals freiwillig gewählten Diaspora, unter den Heiden. Aber dort haben sie nicht nur die Juden in der Synagoge von Antiochien erreicht, sondern sie haben ganz viele Heiden, massenweise, in dieser Stadt mit dem Evangelium erreicht. Aber dann kam gerade von jüdischer Seite dort eine Ablehnung, eine ganz drastische Ablehnung des Evangeliums. Und der Apostel Paulus zusammen mit Barnabas praktiziert Matthäus 10, Vers 14.
Ja? Und übrigens, er zitiert auch Jesaja 49, Vers 6, genau mit diesem Grund. Ihr lehnt uns ab, also gehen wir zu den Nationen.
Lies du das gerade vor? Sehr gut, das schließt so den Kreis. Also Apostelgeschichte 13.
Vers 46, 47?
Oder genau, ja, lies das vor.
Und Paulus und Barnabas äußerten sich freimütig und sprachen zu euch, Juden, musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, denn so hat uns der Herr geboten, jetzt zitiert er Jesaja 49, Vers 6, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde.
Und dann gleich noch die Reaktion der Menschen aus den Nationen.
Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Das danke, Wort des ja. Herrn aber wurde durch die ganze Gegend verbreitet.
Ja, danke. Also, Paulus selber begründet jetzt, dass das Evangelium weitergeht zu den Heidenvölkern mit Jesaja 49, Vers 6. Und das ist schon dramatisch, da waren also ganz viele Nichtjuden in der Synagoge von Antiochien mit dabei, weil es hatte sich herumgesprochen. Ein Sabbat früher hatte Paulus schon gepredigt und das kam so an, dass sich dann fast die ganze Stadt versammelt hatte. Die haben gehört, das muss unglaublich sein. Dieser Prediger, der da gekommen ist, der bringt eine Botschaft, das hat man noch nie so gehört. Die gehen und hören das, Jesaja 49. Jetzt kommt die Zeit, wo das Evangelium zu den Heiden gehen soll. Und zwar bis an das Ende der Erde. Wo ist das Ende der Erde? Die Flacherdler denken beim Südpol. Ja? Die sagen, da ist der Südpol, der gehe rundherum um die Scheibe. Die Welt sei eigentlich so wie das auf der Karte, oder ich muss besser sagen, auf dem Emblem der UNO ist. Da ist ja die Welt so dargestellt, der Nordpol im Zentrum, ja? Dann rundherum um quasi eine Scheibe, der Südpol und alle anderen Länder bzw. Kontinente sind da verschoben. Die Flacherdler heute, deren Zahl ja rasant wächst, weil das Internet ein Sumpf ist und die Leute durcheinander bringt und sie verdreht, die argumentieren dann eben so, der Südpol ist also da und dort ist das Ende und das sei der Grund, warum keine Flugzeuge über den Südpol fliegen. Weil jetzt irgendwo dann runter. Ja, also, und die sagen, es gibt leider viele Christen, die darauf reinfliegen. Aber nicht alle Christen, nicht alle Flacherdler sind Christen. Aber viele Christen fallen darauf ein, weil sie denken, das ist jetzt viel biblischer. Ja, die Bibel spricht ja vom Ende der Erde. Also muss man das so auffassen. Aber was man vielleicht nicht weiß, ist noch eine wichtige Neuerung, die eingeflossen ist. In der heutigen Flacherdler-Sicht ist es nicht so, dass die Sonne aufgeht und dann so über die flache Erde geht und dann wieder runter und dann unten durch, nächsten Tag wieder hoch, sondern, weiß jemand, wie das geht im neuen Weltbild? Die Sonne geht so über der flachen Erde. Die geht eigentlich gar nie unter. Aber die sagen eben, an einem Ort ist dann die Sonne sichtbar und dann geht sie weiter und dann sieht das aus, wie wenn sie untergehen würde. Aber das ist ein wichtiger Wechsel. Das entspricht nicht dem alten Weltbild, wo man an eine flache Erde geglaubt hat, wo die Sonne aber richtig untergeht, sagen wir bei den alten Ägyptern, und dann wieder richtig aufgeht, ja? Und da muss man natürlich die enttäuschen, diese Christen, die denken, wir sind jetzt näher an der Wahrheit, an der Bibel, wenn wir an eine flache Erde glauben, weil es ja in Psalm 19 heißt, dass die Sonne eben ihre Bahn durchzieht und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, sagt die Bibel. Nicht wahr? Ja, aber die modernen Flacherdler glauben nicht, dass die Sonne wirklich untergeht und aufgeht. Also hilft das schon mal gar nicht, wenn einer meint, damit käme man der Bibel näher. Aber wichtig ist, dass die Bibel effektiv sagt, dass die Erde eine Kugel ist. An welcher Stelle? Du hast Vers und Kapitel vermischt. Jesaja 40, Vers 22. Ja. Und zwar, wie steht das in deiner Bibel, Jerry? Ja, es steht bei dir Kreis der Erde, du liest die Elberfelder. Es gibt eine neuere spanische Übersetzung, die hat korrekt übersetzt mit El Globo de la Tierra. Der Globus der Erde. Es ist das hebräische Wort Chug. Und Chug wird in Hiob auch verwendet für die scheinbare Wölbung des Himmels. Wenn wir den Himmel anschauen, sehen wir das als Wölbung. Und diese scheinbare Wölbung wird im Hebräischen bezeichnet mit Chug. Es ist also nicht ein flacher, zweidimensionaler Kreis, sondern etwas Gewölbtes. Und hier haben wir Chug Haaretz. In dem Hebräisch Lexikon von Benjamin Davidson. In eingeweihten Kreisen ist das ein fantastisches Lexikon aus dem letzten Jahrhundert, aber immer noch sehr, sehr hilfreich. Benjamin Davidson, Hebrew and Chaldee Lexikon. Und da wird Chug erklärt im Englischen mit Sphere. Und das heißt Kugel. Eine Sphäre ist eine Kugel. Also, korrekt heißt es hier, der da thront über der Kugel der Erde. Und dann habe ich gehört, jemand hat neben Jesaja noch Hiob erwähnt. Eine wichtige Hiob-Stelle, nämlich. Schlagen wir auf. Hiob. Vers 7. Liest jemand am Mikrofon?
Er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf.
Danke. Ja, also die Erde hängt über dem Nichts und sie ist eine Kugel. Aber jetzt ist immer noch nicht beantwortet, was ist denn mit der aufgehenden Sonne und untergehenden Sonne? Nun, wie? Ja, Malachi ist das. Malachi, ja. Aber eben, wie muss man das erklären? Ganz einfach. Wenn am Morgen die Sonne aufgeht und ich das mit meiner Frau anschaue, oder Sonnenuntergang, ich sage nicht, sieh mal, wie die Erde sich jetzt da dreht, sondern ich sage meiner Frau, das ist ein wunderbarer Sonnenuntergang. Und dann kann man sagen, ja gut, das ist romantische Sprache. Ja, du freust dich so romantisch am Sonnenuntergang, sagst das deiner Frau. Ja, aber wie ist das in der Zeitung, wenn Tag für Tag wieder angegeben werden die genauen Zeiten von Tagesbeginn, ja, auf Minuten genau. Was steht dort? Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist Astronomie, das ist moderne Wissenschaft. Wieso spricht man in der modernen Wissenschaft von Sonnenaufgang? Ja, ganz einfach, weil es in der Physik so ist. Das ganze Weltall ist in Bewegung. Wie kann man Bewegungen beschreiben in der Physik, wenn hier sich ja alles bewegt? Man muss einen Punkt absolut nehmen. Und dann kann man in Bezug auf diesen Punkt die anderen Bewegungen beschreiben. Und weil wir nun einmal auf der Erde wohnen und nicht irgendwo auf einer anderen Galaxie oder in einem ganz anderen Bereich in unserer Galaxie, sondern auf der Erde, müssen wir die Dinge am besten beschreiben von der Erde aus. Und darum beschreibt man eben die Sonne im Verhältnis zur Erde in ihrer Bewegung. Aber niemand glaubt, dass die Sonne konkret aufgeht und untergeht. Aber für den Beobachter auf der Erde sieht das so aus. Und darum ist es normale Sprache, auch im 21. Jahrhundert, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und darum war das eben auch normale Sprache in der Bibel, Sonne, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Es ist einfach die Bewegung beschrieben, wie man sie von der Erde aus sieht. Und damit ist noch nicht gesagt, ob man meint, die Bewegung sei absolut so oder nur relativ. Ja? Aber die Bibel beschreibt eben ganz normal, wie die Dinge sichtbar sind von der Erde her. Aber jetzt nochmal die Frage, was ist das Ende der Erde? Dieser Ausdruck kommt nämlich sehr oft im Alten Testament und dann eben auch im Neuen Testament vor. Und dieser Ausdruck kommt zum Beispiel vor in der Prophetie über die jüdische Zerstreuung in 5. Mose 28. Liest jemand Vers 64?
Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde.
Danke. Also, hier wird vorausgesagt, wenn Israel nicht auf das Wort Gottes hört und gerade auf das große Gebot in 5. Mose 18, wenn der Messias kommt, der wie Mose, Prophet und König, in einer Person sein wird und er abgelehnt wird, dann werden diese Flüche kommen. Und hier dieser Fluch hat sich erfüllt ab dem Jahr 70 nach Christus. Von da weg ist das jüdische Volk weltweit zerstreut worden. Und jetzt sehen wir von der Erfüllung der Prophetie, was es heißt von einem Ende der Erde. Sie wurden zerstreut bis nach Chile, Argentinien, Brasilien. Aber sie wurden auch zerstreut bis nach Australien, Neuseeland. Sie wurden zerstreut nach Norwegen, Schweden und Finnland. Aber sie wurden auch zerstreut nach Südafrika. Und sie wurden zerstreut nach Alaska, das ist heute USA, Kanada und eben Kern USA. Aber sie wurden auch zerstreut bis nach China, Japan, Thailand und Philippinen. Wirklich von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das heißt, Ende der Erde heißt das Festland, die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Nach Ezekiel 5,5, dort sagt Gott, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nation gesetzt. Also Jerusalem liegt genau am Knotenpunkt der Kontinente Europa, Asien, Afrika. Strategisch ideal, um von dort aus schließlich bis zu den Enden der Erde zu gehen. Das ist einzigartig, diese geografische Position. Und darum von Jerusalem aus gesehen, die Teile, die am weitesten weg sind, sagen wir Chile, Argentinien, Neuseeland, Australien und was ich eben gesagt habe, wiederhole nicht mehr, das sind die Enden der Erde. Und dahin wurde das jüdische Volk zerstreut. Und die frohe Botschaft wurde gebracht bis nach Tierra del Fuego, am Südende von Südamerika. Wurde gebracht bis nach Neuseeland, zu den Maori und zu den Aborigines in Australien. Und wurde gebracht bis nach Alaska, bis zu den Eskimos dort. Wurde gebracht bis nach China. Eben alle Nationen sind heute erreicht, bis an die Enden der Erde. So wie das jüdische Volk bis an die Enden der Erde zerstreut worden ist. Ja. Ja, also du hast mal gehört, dass in der Bibel von Osten und Westen als endlos gesprochen wird. Ich weiß, was du meinst. Wir können gleich zur Sache kommen. Schlag auf Psalm 103. Und zwar Vers 12, soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Also die Vollständigkeit der Vergebung Gottes wird mit Osten und Westen verglichen. Und glücklicherweise steht hier nicht so weit weg wie der Norden vom Süden. Denn das ist genau berechenbar. Ja? Südpol, Nordpol. Kann man genau berechnen, die Distanz. Ja? Aber wo hört der Osten auf? Ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen von Kambodscha zurück, also ganz im fernen Asien, aber ich hätte dort noch weiter nach Osten gehen können. Ja, und dann wäre ich zuerst mal nach Amerika gegangen. Ja? Und dann hätte ich noch weiter nach Osten gehen können und dann wäre ich wieder in die Schweiz gekommen. Aber ich bin wieder nach Osten, dann wäre ich wieder schließlich nach Kambodscha gekommen. Wo hört der Osten auf? Ja, es gibt keinen Fixpunkt für Osten und für Westen. Also, es hört nie mehr auf. Und Gott will sagen, die Vergebung ist vollständig. Die ist nicht eben 20.000 Kilometer, das wäre die halbe Welt, ja? Sondern sie ist so vollständig, darum sagt er nicht, soweit der Norden vom Süden entfernt ist, sondern soweit der Osten vom Westen. Das heißt unendlich. Ja, das ist biblische Geografie. Das funktioniert nur bei der Kugel. Ja, also wir sind glücklich, keine Flacherdler zu sein. Und so gehen wir jetzt in die Pause. Wir fahren weiter. Wir haben gesehen, Vers 14, ein Beispiel, das zur Illustration dient, Apostelgeschichte 13, Paulus hat das genauso gemacht mit Barnabas zusammen, eine symbolische Handlung, um zu zeigen, wie schlimm es ist, wenn eine Stadt das Evangelium ablehnt. Und darum führt der Herr dann an, in Vers 15, dass es einer solchen Stadt, die mit Evangeliumszeugen erreicht wird, schlimmer ergehen wird am Tag des Gerichts als Sodom und Gomorra. Und zwar aus dem Grund, weil Sodom und Gomorra nicht solche Zeugen, die eine klare Evangeliumsverkündigung gebracht haben, gekannt hatte. Und je klarer die Verkündigung ist, desto größer wird die Verantwortung der Zuhörer. Und dann in Vers 16 erklärt der Herr, dass seine Jünger, die ja unbewaffnet, gewissermaßen in die Mitte von Wölfen gesandt sind, wie Schafe sind, die sich überhaupt nicht wehren könnten. Aber er sagt, dass zwei Eigenschaften sollen seine Zeugen kennzeichnen. Klug sein wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Also das heißt, nicht einfach plump, sondern klug wie die Schlangen. Das bedeutet nicht betrügerisch. Wenn es betrügerisch bedeuten würde, dann könnte der Herr nicht sagen, ohne Falsch wie die Tauben. Ja? Die Tauben haben ja die Eigenschaft, dass sie als Pärchen zusammenbleiben, solange sie leben. Darum sind die Tauben gewissermaßen das Symbol der Treue und Hingabe und eben auch der Wahrhaftigkeit. Das Gegenteil von Hinterhältigkeit. Und wenn der Herr sagt, klug wie Schlangen, inwiefern sind Schlangen klug? In welcher Art sind sie listig? Ja, sie kommen. Also von ihrer Fortbewegungsmöglichkeit her kommen die überall durch schmale Öffnungen. Ja. Mein Schwiegersohn hatte gerade vor kurzem eine Kobra im Haus. Ja, wie kommen die rein? Die kommen überall rein. Und er wollte sie dann zu Tode totschlagen und dann ist sie abgehauen. Aber wenigstens ist sie draußen. Ja. Aber es ist ja so, bei den Kobras, die warnen die Leute. Und zwar mit dem Schwanz, der rasselt. Und Was bedeutet das Rasseln, wenn man eine Kobra hört, wie sie rasselt? Das heißt, auf gut Deutsch, ich möchte dich nicht beißen, aber wenn du nicht weggehst, dann muss ich dich halt beißen. Ja, das ist eigentlich noch etwas Positives, ja? Und dann kommt aber dazu, die Schlange hat die Fähigkeit, auch in der Nacht richtig zuzubeißen. Warum? Ja, weil sie eben dieses spezielle Organ hat da, bei der Mundöffnung. Was sagst du? Ja, ich meine jetzt eben, das ist ein Organ hier bei der Mundöffnung zu und damit können sie Infrarot-Messung durchführen. Das heißt, die können also in der Nacht sehen, insofern wie man wahrnehmen kann, da ist ein Körper, der ist wärmer als die Umgebung. Und darum eine Maus, die sehen sie im Dunkeln, weil sie wahrnehmen können, da ist sie, da wo es warm ist. Ja? Und können die treffsicher zubeißen. Also sind ausgestattet mit einer fantastischen Einrichtung und dazu kommt noch, sie sehen ja nicht gut, aber dafür haben sie ihre doppelte Zunge und sie müssen immer züngeln. Warum? Weil sie damit einen Atomtest machen. Die können also von den Molekülen in der Luft, können die so aufnehmen und die können also räumlich sehen, weil sie eben an zwei Punkten gleichzeitig die Atome aufnehmen. Dann geht die Zunge ja rein in dieses Organ im Gaumen, eingesenkt und dort wird es analysiert. Das geht alles zuck, zuck, zack. Und darum können die mit der Zunge sehen. Und zwar einfach über die Aufnahme von Atomen beziehungsweise Molekülen. Und das geht alles in Echtzeit blitzschnell. Also die Schlangen sind ausgestattet mit Fähigkeiten, um eben dann erfolgreich zu handeln. Und weil sie so ideal ausgerichtet sind, kommen sie einem vor als hinterlistig. Aber es ist einfach, ja, die sehen nachts, sie haben einen Vorteil. Und der Herr sagt also, seid klug wie die Schlangen. Das heißt, all diese Weisheit und Intelligenz, die der Herr den Gläubigen gibt, die sollen sie einsetzen. Und darum muss man eben nicht plump sein vor dem Richter, wenn er Fragen stellt. Und wir sehen, wie das geht in Vers 19. Liest jemand? Verse 19 und 20.
Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet.
Jawohl. Also, der Herr rüstet die Gläubigen aus mit Fähigkeiten, die die Welt nicht kennt. Genauso wie die Schlangen ausgerüstet sind mit Fähigkeiten, die der Schöpfer ihnen gegeben hat, da drin im Gaumen und da draußen. Das hat Gott ihnen gegeben und so gibt er den Erlösten diese Fähigkeit, vor Gericht in einer weisen Art zu sprechen. Und das haben Gläubige damals im Dritten Reich erlebt. Ich weiß von einem Bruder, der war vor dem Richter und der hat dem Richter nur mit Bibelstellen geantwortet. Und dieser Nazi-Richter, der wurde so wütend, hat gesagt, mach die Fenster auf, ich halte das nicht mehr aus. Ja, und dabei hat er ihm einfach Bibelverse, aber ihm die richtigen Bibelverse zum richtigen Moment gegeben. Der hat wirklich genau das erlebt und das haben auch Geschwister in der Sowjetunion erlebt und überhaupt in Osteuropa, wie sie vor Gericht eben von dem Herrn die Weisheit bekamen, auch in den Verhören richtig zu antworten. Und darum eben klug wie die Schlangen, aber ohne falsch. Lügen ist ein No-Go. Ja, das ist klar. Aber man muss auch nicht eben in solch gefährlichen Situationen alles preisgeben. Ja, da wollte einer Bibeln in die Sowjetunion bringen und der Zöllner fragt, haben Sie Bibeln dabei? Und jetzt? Schauen Sie nach. Und er hat nachgeschaut und hat nichts gefunden. Okay. Er ist aber weitergefahren. Ja, das war nicht Lügen. Aber er hat ja auch nicht einfach plump gesagt, natürlich haben wir das ganze Auto voll, machen Sie mal die Pneus weg, ja, und dann kommen die Bibel schon hervor. Und wir sehen, es steht also genau im Zusammenhang, gerade mit diesen schwierigen Situationen, Vers 17, hütet euch aber vor den Menschen. Das heißt, man muss nicht blauäugig sein. Menschen sind hinterlistig oder können hinterlistig sein. Und darum sagt der Herr, hütet euch aber vor den Menschen. Ja, jetzt vor kurzem. Da war doch in der Schweiz die Abstimmung da die eben unsere Redefreiheit bedroht als Christen. Und das wurde mit großer Mehrheit akzeptiert, dieses neue Gesetz. Und kaum war das vorbei, kriege ich eine E-Mail. Und da schreibt mir jemand, ich bin gläubig und ich habe folgendes Problem. Ich bin biologisch nicht klar eine Frau. Ich heiße Elisabeth sowieso. Und ich bin nicht eine Frau und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Und auch mein Freund möchte das wissen. Und ob ich da irgendwie helfen könnte. Ja, ich meine, wenn ich jetzt eben da nicht hören würde, was der Herr sagt, seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben, dann würde ich schreiben, oh, das tut mir sehr leid, dass das so ist, aber wir haben natürlich alle möglichen Hilfsmittel, um in diesen, und wenn ich dann eine Anklage habe, ja, also, Man muss doch schauen, dass Menschen können ganz hinterhältig sein. Hütet euch vor den Menschen. Man muss nicht einfach alles glauben, wenn einer schreibt, ich bin gläubig und ich möchte gerne und so weiter. Ja? Und da muss man sich überlegen, was macht man? Antworten sollte ich ja. Am besten könnte ich sagen, wir könnten ja mal telefonieren. Und zwar hat ja die Person den Vornamen und Nachnamen angegeben und mir sogar einen Hinweis gegeben, sie sei sehr im Internet bekannt. Ja, dann könnte ich ja mal diese Person kontaktieren und fragen, haben Sie mir eine E-Mail geschrieben? Nein. Ach so, dann war das jemand anders. Ich will nur sagen, man muss einfach nicht auf alles reinfliegen. Die Menschen wollen uns Fallen stellen. Hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch an Synedrien überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. Also der Herr sagt seinen Jüngern, es wird zu einer Verfolgung kommen. Aber hier, Synedrien, das sind nicht irgendwelche Gerichtshöfe, sondern oberster Gerichtshof ist das oberste Synedrium. Aber hier steht Synedrien in der Mehrzahl. Also das höchste Synedrium ist der oberste Gerichtshof, dann gibt es auch örtliche Synedrien. Der Herr sagt einfach, der Mehrzahl Synedrien überliefern, aber wichtig, welche Art von Gerichtshof? Jüdische Gerichtshöfe. Also was der Herr hier andeutet, ist eine jüdische Verfolgung. Aber dann geht er weiter, Vers 18, dann kommt auch eine heidnische Verfolgung. Und zwar heißt es in Vers 18, aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Ja, und so ist es genau gekommen. Wenn wir nachher lesen in der Apostelgeschichte, in den ersten Kapiteln, da sehen wir, wie die Jünger vom Synedrium verhaftet werden, vor Gericht gestellt werden. Und auch da sehen wir, wie die Verheißung des Herrn, dass sie Weisheit bekommen, sich so wunderbar erfüllt hat. Schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 4. Das war, nachdem Petrus in der Säulenhalle Salomos im Tempel gepredigt hatte. Da wurde er verhaftet. Und dann vors Gericht gestellt. Das wird ja beschrieben in Apostelgeschichte 4. Und da wird auch gesagt, wie sie argumentiert haben. Und nach der Argumentierung steht in Vers 13, können wir das zusammen lesen?
Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und als sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, hatten sie nichts dagegen zu sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Synedrium wegzugehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen.
Und dann gehst du gleich weiter, Vers 15. Vers 18 meine ich.
Okay. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn uns ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie frei, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sich strafen sollten wegen des Volkes, denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war.
Danke. Ein Beispiel. Und sehen wir, wie diese zwei, Petrus und Johannes, gesprochen haben und der Sanhedrin, das sind führende Rabbiner, die da Mitglieder waren, hatten keine Chance. Wussten nicht, wie sie jetzt vernünftig argumentieren sollen. Also das Ganze endet eigentlich mit einer unvollendeten Gerichtssitzung. Und da, so geht das weiter, auch in Kapitel 5. Der Herr gibt eine solche Weisheit, aber es war nie plump, aber es war mit einer Schärfe, die eben diesem zweischneidigen Schwert des Wortes Gottes entspricht. Und später in Apostelgeschichte 6 sehen wir auch, wie Stephanus eine solche Weisheit bekommt im Argumentieren mit gegnerischen Gruppen, die ihn schließlich auch vor Gericht bringen, vor das Synedrium. Und dann wird uns berichtet in Apostelgeschichte 7, ab Vers 2 bis und mit Vers 53, wie Stephanus vor Gericht redet und argumentiert. Diese ganze Rede in der Apostelgeschichte macht 5% von der gesamten Apostelgeschichte aus. Warum so ausführlich? Um uns zu zeigen, wie das geht, wenn sich die Verheißung des Herrn erfüllt, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Und wie der Herr wirklich jedem Gläubigen, der ihm treu nachfolgt, diese Weisheit geben kann im richtigen Moment. Und wir sehen, diese Sanhedrin-Sitzung in Apostelgeschichte 7 endet damit, dass die Richter mit den Zähnen knirschen. Die sind wirklich am Ende mit ihrer Argumentation. Während, wir haben gelesen, sie erkannten, dass sie Ungebildete waren. Das bedeutet übrigens, dass sie keine Formalausbildung hatten. Das ist ja nicht das Gleiche wie einer, der nichts gelernt hat. Diese Jünger, die haben schon was gelernt, aber von ihrem Herrn. Und dafür haben sie keinen Bachelor bekommen. Und kein Diplom. Aber Das ist ja nicht eine Voraussetzung für einen Dienst für den Herrn. Es kann sogar ein Hindernis sein. Muss nicht, aber kann wirklich ein Hindernis sein. Und wenn wir die Gemeindezusammenkünfte besuchen und gesunde Belehrung bekommen und all die Möglichkeiten, die es gibt, um eben Fortschritte zu machen, ja, dann haben wir keine Formalbildung. Aber wir haben gesehen, als sie sahen, dass sie Ungebildete waren, erkannten sie, dass sie mit Jesus waren. Das ist der Punkt. Wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen, dann gibt er uns die biblische Unterweisung, die wir brauchen, und damit auch die Weisheit, um, wenn es darauf ankommt, eben das richtige Wort so weiterzugeben, wie das ein Stephanus, Petrus, Johannes oder auch einmal in diesen Anfangskapiteln haben wir alle 12 Apostel, die vors Gericht kamen. Aber der Herr hat geholfen, genau wie er das hier vorausgesagt hat. Sie werden euch an die Synedrien überliefern und euch in ihren Synagogen geißeln. Aber dann geht es weiter, Vers 18. Aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen. Ja, wann? Wo sehen wir ein Beispiel, wo sie vor die Statthalter kamen?
Paulus vor Agrippa.
Agrippa war kein Statthalter. Er war ein König. Aber wir kommen darauf noch, auf Agrippa. Denn der Herr sagt ja vor Könige. Aber gehen wir der Reihenfolge nach. Das wäre mein Vorschlag. Zuerst Statthalter. Ja, bei dem Herrn Jesus selbst. Aber er sagt jetzt hier von seinen Jüngern, sie werden euch vor Statthalter bringen. Wo haben wir ein Beispiel, wo ein Jünger vor einem Statthalter war? Johannes der Täufer? Er war auch wieder ein König. Aber wo war einer der Jünger Jesu vor einem Statthalter? Wenn ich sage, dann sagen alle, ah, natürlich. Festus. Und vorher? Felix. Und zwar der Apostel Paulus. Nicht wahr? Ja, in Apostelgeschichte. Ja. Und da sehen wir, das war ja eine grandiose Gelegenheit. Liest du, Andreas? 24.
Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und er ließ Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Zugleich hoffte er auch, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde, deshalb ließ er ihn auch öfter holen und unterhielt sich mit ihm. Als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger, und da Felix sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, ließ er Paulus gefangen zurück.
Danke. Also Felix war bis ins Jahr 58 im Amt. 2 Jahre, können wir genau datieren, 57, 58 war das, als sich das erfüllt hat vor Statthalter. Aber der Herr sagte in der Mehrzahl, er sagt nicht vor einem Statthalter, sondern euch vor Statthalter, in der Mehrzahl. Und dann kommt Apostelgeschichte 25, ein zweites Beispiel. Festus. Porcius Festus war der Nachfolger. Und wir sehen, dass es genau so ist, wie der Herr sagt, hier in Vers 18. Geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Welche Chance hatte Felix, dass sein Name sich hätte erfüllen können, wirklich? Felix heißt ja der Glückliche. Aber dass er hätte wirklich glücklich werden können in dem Herrn Jesus, indem er Vergebung bekommen hat. Der Mann, dem wurde es ja, der bekam ja kalte Füße. Sobald Paulus über Enthaltsamkeit und über Gerechtigkeit sprach, da wusste er jetzt. Ja, am besten hören wir mal auf und zu einer anderen Gelegenheit wieder. Ja? Aber diese Chance hatte der Mann. Es war ihm zum Zeugnis. Und dann kam eben dieser Festus. Und im Gegensatz zu Felix, der ja mit einer Jüdin verheiratet war, der hatte keine Ahnung von Judentum. Und darum war er mit Paulus und der jüdischen Anklage gegen ihn war völlig überfordert. Und dann kam ein Besuch. Und das ist eben Agrippa, der schon erwähnt wurde. Er kam Agrippa auf Besuch, das wird dann im weiteren Verlauf des Kapitels beschrieben. Und Agrippa kannte natürlich das Judentum. Und er dachte, das wäre gut. Paulus hat sich ja auf das oberste Gericht im Römischen Reich berufen, auf den Kaiser. Und ich als Statthalter sollte natürlich jetzt einen Begleitbrief schreiben. Und ich kann nicht einfach jemanden schicken, ohne klare Aussage, was los ist. Und er war unfähig, einen Brief zu schreiben. Dachte er, ich führe ihn vor König Agrippa und dann gibt er mir Tipps, wie ich einen gescheiten Brief schreiben kann nach Rom. Und darum kommt es dann in Apostelgeschichte 26 zu diesem Konsultativverfahren. Paulus wird König Agrippa vorgeführt und soll sich verantworten in Bezug auf seine Anklage. Und damit wird bereits erfüllt, was der Herr sagt, aber auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen. Aber in der Mehrzahl, Könige. Aber jetzt haben wir das erste Beispiel mit einem König. Von den Jüngern Jesu vor einem König, vor Agrippa. Und wenn man diese Rede liest, Apostelgeschichte 26, das ist einfach nur schön, nur wunderbar, wie der Apostel Paulus das Evangelium erklärt und Zeugnis gibt von seiner Bekehrung. Und Agrippa wird dann ein bisschen zynisch und sagt, in Kürze überredest du mich, ein Christ zu werden. Das war nicht ernst, sondern das war so ironisch. Aber für ihn war völlig klar, Christen sind überhaupt nicht staatsgefährdend, kein Problem. Und er sagt nachher Festus, dieser Mann hätte freigelassen werden können. Der hat nichts Todeswürdiges getan. Diese Christen sind kein Problem für das Römische Reich. Ja, und dann war aber das Problem da, er hat sich auf den Kaiser berufen. Und darum musste er zum Kaiser gehen. Und das führt dann eben zu dieser unglaublichen Schiffsreise, die in Apostelgeschichte 27 beschrieben wird. Das ist übrigens der ausführlichste Bericht einer Schifffahrt in der Antike. Und zwar voll von Fachausdrücken, wie man das in keinem parallelen Text in der Antike findet, wie in Apostelgeschichte 27. Also dass jeder Spezialist für Nautik, für Schifffahrt, sein Herz würde höher schlagen, wenn er dieses Kapitel liest. Voll präzise Details. Und dann wird da dieser Schiffbruch beschrieben und wie es dann aber doch weiterging nach Italien und Paulus kam schließlich nach Rom. Warum? Um vor dem König der Könige, dem obersten König des Römischen Reiches, der auch über dem Unterkönig Agrippa war, eben ein Zeugnis sein zu können. Und damit erfüllte sich aber auch vor Statthalter in der Mehrzahl und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen. Und so konnte der Apostel Paulus, der 2 Jahre auf die Anklage warten musste, und die kamen nicht. Aber schauen wir mal die letzten 2 Verse von Apostelgeschichte 28. Ist uns das jemand vor?
Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert.
Danke. Also, er war in Halbgefangenschaft, in einem Mietshaus, aber an 2 Soldaten gekettet, aber er konnte frei 2 Jahre lang Leute einladen und Evangelium verkündigen in Rom. Und wie? Entweder so, Wachen vor dem Haus oder sogar zusammengekettet. Aber er war in Halbgefangenschaft und konnte aber evangelisieren. Und zwar zwei ganze Jahre, heißt es hier. Und das ist ein Begriff aus dem römischen Recht. Wenn während zwei ganzen Jahren die Ankläger nicht erscheinen zum Prozess, muss der Angeklagte freigesprochen werden. Und darum steht Paulus hier unmittelbar vor seiner Freisprechung im Jahr 62. Und die kamen nicht. Und darum wurde dann Paulus vor Nero, Kaiser Nero, gestellt. Er musste sich verantworten und schließlich wurde er freigesprochen. Im Philipperbrief, im Philemonbrief spricht er davon, wie er jetzt vor der Freilassung steht. Und so wurde er da freigelassen, jetzt sind wir also im Jahr 62. Und das hat sich so erfüllt, dass jetzt eben auch das Zeugnis abgegeben werden konnte vor dem obersten König des Römischen Reiches. Könige hat sich damit auch bewahrheitet. Und das Schöne, noch eine kleine Perle dazu, die Apostelgeschichte endet also damit, dass der Apostel Paulus in Rom als Gefangener das Evangelium verkündigt, aber ungehindert. Und im griechischen Text ist das letzte Wort der Apostelgeschichte. Ungehindert. Die Apostelgeschichte beschreibt die ersten drei Jahrzehnte der Missionsverkündigung, zuerst unter dem jüdischen Volk und dann eben unter den Heidenvölkern. Genau was der Herr hier in Matthäus 10 vorstellt. Aber zeigt, wie das weitergehen wird bis zu seiner Wiederkunft. Aber hier werden die ersten drei Jahrzehnte, wirklich vom Jahr 32, so beginnt die Apostelgeschichte, bis zum Jahr 62 beschrieben, ungehindert. Und während bei den meisten Bibelbüchern im Neuen Testament am Schluss, gemäß dem Mehrheitstext, steht Amen. Steht hier, ungehindert, das ist das letzte Wort. Kein Amen. Um zu zeigen, die Apostelgeschichte ist ein offenes Buch. Das waren zwar die ersten drei Jahrzehnte, aber es geht weiter. Und darum ist sogar das Amen weggelassen. Das Amen, das wirken würde wie ein Abschluss. Nein, hier nicht, es geht weiter. Die Apostelgeschichte ist fertig, aber die Missionsarbeit ist nicht fertig. Und darum zeigt also der Herr, wie das weitergehen soll. Und dann kommt dieses Thema später in der Endzeitrede auf dem Ölberg nochmals zur Sprache. Da werden wir sehen, ganz viele Parallelen bestehen zwischen dem, was der Herr Jesus hier sagt und dem, was er in Lukas 21 sagt. Und zwar können wir das kurz aufschlagen. Die Jünger haben ja vier Fragen gestellt und eine hieß, was ist das Zeichen, dass der Tempel zerstört wird und wann wird der Tempel zerstört werden? Weil der Herr Jesus von dem Untergang des Tempels gesprochen hatte. Und kann uns jemand vorlesen? Lukas 21, Vers 12.
Vor all diesem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen.
Darf ich schnell unterbrechen? Mhm. Sehen wir, der Herr Jesus spricht darüber als Antwort auf die Frage, wann wird der Tempel zerstört? Er sagt keine Jahreszahl. Er sagt, es wird so gehen. Zuerst kommt ihr vor Synagogen und Gefängnisse, jüdische Verfolgung, was wir in Apostelgeschichte 1, 2, 3, also in den ersten sieben Kapiteln finden. Und dann sagt er, ihr werdet vor Könige kommen. Und da kommen wir, und Statthalter, da kommen wir schließlich bis ins Jahr 62. Merken wir. Und wann wurde der Tempel zerstört?
70.
70? Ja, wir kommen in dieser Beschreibung hier immer näher zum Jahr 70. Und das war ja die Frage. Und jetzt gehst du weiter.
Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nehmt euch nun in eurem Herzen vor, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt, denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden, und sie werden einige von euch zu Tode bringen, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren.
Ja, sehen wir all diese Parallelen zu dem, was wir schon gehabt haben. Und jetzt kommt Vers 20.
Wenn ihr aber Jerusalem von Heerlagern umzingelt seht, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen, und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen, und die, die auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen.
Danke, mal bis dahin. Jetzt ist es so, der Herr sagt, wenn Jerusalem von Armeelagern umzingelt ist. Das geschah im Jahr 68. Im Jahr 68 kamen die Römer und haben um die Hauptstadt Jerusalem ihre Armeelager aufgestellt. Und das ist die Antwort auf die Frage, was ist das Zeichen der bevorstehenden Zerstörung des Tempels? Also all das musste geschehen, bis das Zeugnis vor Statthaltern und Königen, kommen wir bis zum Jahr 62, dann dieses Zeichen, Armeelagern um Jerusalem, das kam im Jahr 68, und dann sagte Herr Jesus, dann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Und dann sagt er, die Gläubigen sollen dann auf die Berge fliehen. Und genau das haben die gemacht. Nämlich als die Armeelager aufgestellt waren, beging in Rom Kaiser Nero Selbstmord. Chaos im Römischen Reich. Wer wird Nachfolger? Der General in Israel, der die Armeelager um Jerusalem aufgestellt hatte, das war Vespasian, der wollte Kaiser werden. Er stoppte den Krieg, ging nach Rom und wurde Kaiser. Und darum konnten die jüdischen Christen im Land Israel die Flucht ergreifen. Es war ja Krieg, als da die Armeelager aufgestellt wurden. Wie hätte man durch die Checkpoints hindurchkommen können? Kein Problem, der Krieg wurde gestoppt. Wegen Nero, der Selbstmord gemacht hatte. Und so konnten die alle auf die Berge fliehen, gingen dann über den Jordan nach Pella. Und dort wurden sie von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Das war der Agrippa, vor dem Paulus das Zeugnis abgelegt hatte. Und der überzeugt war, Christen sind kein Problem. Also diese Flüchtlinge können nach Pella kommen. Und so haben die dort Unterschlupf gefunden. Und erst im Frühjahr 70, nachdem Vespasian Kaiser wurde, kam sein Sohn Titus wieder nach Israel und er sollte den Krieg zu Ende führen. Und da hat er gesehen, oh, jetzt steht gerade das Passafest bevor, da werden ja alle Juden aus dem ganzen Land Israel nach Jerusalem gehen zum Fest. Ich warte mal, bis die Stadt voll ist. Sie war dann voll zum Bersten mit 2,7 Millionen, sagt Josephus Flavius, dann schloss er den Belagerungsring und nach 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleich und mehr als 1 Million Juden kamen ums Leben. Aber keiner von den messiasgläubigen Juden, denn die waren in Pella. Und die gingen nicht mehr zurück, weil der Herr gesagt hat, sie sollen nicht mehr nach Jerusalem zurückkehren. Und er sagt ja dann in Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und das geschah ab dem Jahr 70. Die Stadt wurde zerstört, der Tempel und das jüdische Volk wurde unter alle Nationen zerstreut. Von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Aber das ist genau der Weg der Rettung gewesen und genau das beschreibt der Herr Jesus in Matthäus 10 und führt den Bogen aber weiter und er sagt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn gekommen ist. Und an dieser Stelle wollen wir dann nächstes Mal weiterfahren. Also Evangelisation in Israel bis zur Wiederkunft Christi. Hast du noch eine Frage gehabt?
Ein Hinweis im Psalm 69 steht ja, ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge.
Das hat dann ja, also wir machen das noch zum Schluss und dann müssen wir wirklich aufhören. Psalm 69, ein Messias-Psalm, der die Leiden des Herrn Jesus am Kreuz voraussagt. Und zwar heißt es dann auch in zuerst Vers 22, sie gaben in meine Speise Galle und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken. Das hat sich am Kreuz erfüllt. Und dann spricht König David und er sagt, was das Gericht sein soll über die, die den Messias abgelehnt haben. Lies, oder kann jemand lesen am Mikrofon, Vers 23.
Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen allezeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast, und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten.
Jawohl, das ist also das Gericht, das König David ausspricht über sein eigenes Volk, weil sie den, den Gott geschlagen hat, den Messias, verfolgt haben. Vers 27. Und jetzt sagt ihm Garmine, Vers 23, ihr Tisch werde vor ihnen zur Schlinge und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Der Tisch ist ja im Alten Testament eine Bezeichnung für den Altar in Jerusalem, der Tisch des Herrn, Malachi 1. Und warum gingen damals im Jahr 68 2,7 Millionen nach Jerusalem? Weil man die Passahlämmer am Tisch des Herrn daneben schlachten musste, nicht irgendwo anders. Und so wurde der Tisch des Herrn in Jerusalem ihnen zum Fallstrick. Sie gingen, weil sie dort die Passahlämmer schlachten wollten. Aber dann hat Titus den Belagerungsring geschlossen und die Stadt kam zu Fall. Und genau so hat sich das Wort erfüllt, dieser Tisch soll ihnen zum Fallstrick werden. Aber die messiasgläubigen Juden wussten, aufgrund von Lukas 21, wir dürfen nicht mehr zurückgehen nach Jerusalem. Aber die Tora sagt, man muss nach Jerusalem gehen. Ja, aber wenn der Messias sagt, in diesem Fall dürfen wir nicht gehen, dann dürfen wir nicht. Und sie gingen nach Pella und sie haben überlebt. Und da kann man wirklich beweisen, also das Überleben hängt ab, ob wir auf Gottes Wort hören, auf die Stimme des Herrn Jesus. Ja, wollen wir an dieser Stelle zusammen schließen.